Preis dem Herrn. Schön, dass ihr da seid zu unserem Heilungsgottesdienst hier am 23. August 2022. Und es sind unterschiedliche Bedürfnisse, die hier sind. Es sind Leute hier, die gekommen sind, um Gebet für Heilung zu empfangen. Für das, für dich ist dieser heutige Abend. Es sind welche auch hier heute Abend, die sind gekommen, um einfach zu lernen, wie man auch anderen dienen kann in Heilung. Denn das ist nicht nur einem gegeben, sondern das ist uns allen, dem Leib Christi gegeben, im Namen Jesus, den Kranken die Hände aufzulegen. Es sind andere hier, die gekommen sind, um ja einfach ihr Hunger und Durst nach dem Worte Gottes zu stillen. Halleluja, schön, dass du da bist. Es sind weitere hier, die ja die Vorsorgemedizin treffen und aber vorbereitet sind auf jeden Angriff. Preis dem Herrn, du bist am richtigen Ort. Und vielleicht, ich hoffe es zwar nicht, dass einige hier sind, die vorhaben, krank zu werden und deswegen bist du hierher gekommen, damit das weniger eintritt. Nein, preis dem Herrn. Heilung ist deine Bestimmung. Wohlergehen und Gesundheit. Und so wollen wir heute Abend das Wort Gottes miteinander aufschlagen. Wir werden aus dem Wort unseren Glauben stärken, denn die Bibel sagt, das Glaube kommt aus dem Wort. Also wenn ich nur hier vorne stehe und dich nur ermutigen sage, gut gemacht und alles und so weiter, das ist schön und gut, du fühlst dich wohl, gehst nach Hause. Aber wenn ich dir nicht das Wort Gottes gebe, dann hast du keine Grundlage für deinen Glauben. Und deswegen ist es bei uns hier in der Zoe, hier in Zürich, enorm wichtig, dass wir ins Wort Gottes hineinschauen, prüfe, was da steht, werde überzeugt von dem, was in deiner Bibel steht, Halleluja, und glaube das Wort. Glaub es nicht einfach nur, weil ich sage, sondern glaube es, weil du weißt, es steht so geschrieben. Amen. Wir werden heute Abend dann gegen Schluss nach der Predigt werden wir auch denen dienen, die gerne Hände aufgelegt bekommen möchten, gesalbt werden möchten mit Öl. Und ganz am Schluss werden wir auch noch eine Gelegenheit geben für eine Spende, für eine Gabe, die auch daran teilnehmen möchten. Seid ihr bereit? Halleluja. Mein Thema heute Abend heißt die Salbung durch Handauflegung. Die Salbung durch Handauflegung. Ich will euch über die Wichtigkeit der Handauflegung zeigen. Ich habe ein Bild da drin irgendwo. Sollte es ein Bild geben? Preis dem Herrn. Und zwar, ich möchte hier beginnen in Lukas Kapitel 4 und Vers 40. Lukas Kapitel 4. Wir werden heute Abend doch viele Bibelstellen anschauen, denn ich möchte, dass du siehst, was in der Schrift geschrieben steht. Wir werden es auch hier auf unseren Bildschirmen für euch zeigen. In Lukas Kapitel 4 und Vers 40 beginnen wir. Es heißt, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm, zu Jesus. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Hier sehen wir schon einmal in dem Dienst von Jesus, dass er einen Dienst hatte, den Kranken zu dienen. Und hier insbesondere, es gibt auch andere Wege, wie er den Kranken gedient hat, aber hier sehen wir, wie er den Kranken die Hände aufgelegt hat. Nun, hier ist er gerade gewesen im Kapernaum, das Dorf, in dem er eben lebte. Und sie brachten alle, die Kranke kannten, sie brachten alle Leidenden zum Jesus. Also ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Gruppe von Leuten auch da gewesen sind, hat wahrscheinlich vielen die Hände aufgelegt. Und indem er die Hände aufgelegt hatte, heißt es, wurden sie hier geheilt. Schauen wir ein Kapitel weiter und sehen wir mal ein Beispiel, wie Jesus das auch hier einsetzt, den Dienst der Handauflegung. Denn das möchte ich dir näher bringen heute Abend. Ich möchte den Glauben da freisetzen, dass du verstehst, dass Handauflegen nicht einfach ein totes Ritual ist, nur eine nette Geste ist, sondern dass es durch das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass es hervorbringt. Schau mal hier, wir haben hier die Geschichte von der Heilung eines Aussätzigen ab Vers 12. Es steht, und es geschah, als Jesus in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Also nicht nur so ein bisschen, sondern er war voll aussätzig. Das heißt, seine Haut hat schon angefangen zu verfaulen, ja, hat offene Stellen überall, sein ganzen Körper, er war voller Aussatz überall. Also man sah es ihm sofort an, nicht einfach nur irgendwo einen kleinen Flecken irgendwo. Und es heißt, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus überlegte sich eine Weile lang, ob er ihn heilen möchte oder nicht. Und kam schlussendlich zu, nein. Er musste sich nicht das lange überlegen. Er streckte, es heißt, und er streckte, was? Die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Also Jesus antwortet sofort, indem er sagt, indem dass er seine Hand ausstreckt. Nun, das ist genau das, was du nicht tun möchtest mit einem Aussätzigen. Ja? Einen Aussätzigen dahin berühren, wo der ganze Virus sich schon bewegt hat, dass es übertragen werden kann. Weil ein Aussätziger in der damaligen Zeit war es nicht erlaubt, unter dem Volk sich zu bewegen, unter der Gesellschaft. Musste weit weg draußen wohnen, durfte nicht ins Dorf hineinkommen. Und wenn irgendjemand in seine Nähe kam, musste er rufen und sagen, Aussätziger, Aussätziger. Aber Jesus wusste, dass das Leben der Kraft Gottes in seinen Händen stärker ist als der Tod, als dieser Virus, der wirkte in seinem Körper von diesem Mann. Handauflegung. Also Jesus hatte einen Dienst, wenn er Kranken diente, sehr oft hatte die Zeit genommen, die Gelegenheit genommen, ihnen die Hände aufzulegen. Gehen wir hier ein Stück weiter in Markus in Kapitel 6, eine andere Stelle. Jesus ist hier in seinem Heimatdorf Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Und die haben immer noch Probleme zu glauben, dass Jesus irgendjemand besonders sein sollte. Und hier lesen wir, beginnend ab Vers 1 in Kapitel 6, und Jesus ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist und solche Wunderwerke geschehen, wie? Durch seine Hände. Warum würden Sie das sagen, wenn er das nur sehr selten gemacht hätte? Nein, sondern er hat es sehr oft gemacht, wenn er den Kranken gedient hat, hat er ihnen gedient mit seinen Händen, sie angerührt und haben dadurch Heilung empfangen. Sie sagen, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Sie konnten es einfach nicht fassen, dass Gott wirken konnte durch diesen Jesus, mit dem sie aufgewachsen sind, mit dem sie täglich zu tun hatten. Und hier vollbringt er Wunder. Aber wir alle wissen, dass Jesus nicht Wunder vollbracht hat, weil er der Sohn Gottes war, sondern hat Wunder vollbracht, weil der Heilige Geist ihn dazu befähigt oder gesalbt hat. Weil erst nachdem er von Johannes im Jordan getauft worden ist und der Heilige Geist auf ihn herabkam, hat er angefangen, überhaupt Wunder zu wirken, um Menschen zu heilen. Wenn er sein ganzes Leben lang als kleiner Junge und als Teenager und als 20-Jähriger Menschen die Hände aufgelegt hätte, dass sie geheilt worden sind, warum würden die dann hier sagen, ja, woher hat er das? Also Jesus wirkte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkte durch die Auflegung seiner Hände hier. Aber sie nahmen Anstoß. Nun, was macht Jesus? Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun. Bitte bemerkt, es steht nicht, er wollte nicht. Ich hätte vielleicht nicht wollen, oder? Wenn sie einem schon ja, verspotten und all das. Also komm, ihr könnt mich mal, ich gang woanders hin. Nein, aber so war nicht Jesus, ja? Es ist nicht, dass er nicht wollte, er konnte nicht. Sie hatten ihn total blockiert durch ihren Unglauben. Schauen wir es hier an. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer, dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte, und sie heilte und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Also bitte bemerkt hier, dass er dennoch hat er getan, was er tun konnte. Einigen Kranken, das Wort hier Schwachen heißt Kranke, einigen Kranken, aber nicht wenigen Kranken in anderen Worten, also nicht viele, wie wir es vorhin gelesen haben, wo er allen die Hände aufgelegt hatte und sie wurden alle geheilt. Hier sehen wir, dass nur wenige geheilt worden sind, aufgrund einfach, dass sie es einfach nicht akzeptiert haben, nicht glauben wollten. Ne? Gehen wir noch ein Stück weiter. Markus Kapitel 8. Markus 8, Vers 22. Hier haben wir es auch zu tun mit einem Mann, der krank war, der blind war hier. Es heißt, und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen Jesus einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn, was? Anrühre. Warum würden sie ihn bitten, ihn anzurühren, wenn Jesus sehr selten für Menschen gebetet hätte, ja, ohne Hand auflegen. Sie wussten, wenn Jesus für Menschen betete, sehr oft, nicht immer, manchmal hat er einfach ein Wort gesprochen und so weiter, aber sehr oft hat er ihnen einfach die Hände aufgelegt. Und sie kamen, brachten einen Blinden und sagten, Jesus, bitte rühre ihn an, bitte berühre ihn, bitte legen die Hände auf. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Also in anderen Worten, verschwommen. Also fing an zu sehen, schon ein Wunder hat angefangen zu wirken. Dann legte er wieder die Hände und auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Nun, hier sehen wir, wie Jesus ihm die Hände auflegt, aber nicht eine sofortige Heilung geschah durch das einmalige Auflegen seiner Hände. Das ist interessant, hier ist Jesus. Ja? Hier ist Jesus persönlich. Man würde meinen, hallo, was soll das? Also leg die Hände auf und da passiert immer alles. Wir sehen, er war blockiert in Nazareth. Er konnte dort nicht vieles tun, was er tun wollte. Er konnte nicht, er wollte in anderen Worten, er konnte aber nicht. Aber einigen wenigen Kranken konnte die Hände auflegen, sie wurden gesund. Und hier sehen wir, wie er diesem blinden Mann die Hände auflegt und er hat eine Teilheilung, sieht die Menschen wie Bäume umhergehen, also verschwommen. Was tut Jesus? Legt noch einmal die Hände auf. Ist das nur ein totes Ritual, was man hier macht? Ist das nur ein etwas, das man einfach nur sieht, das sieht nett aus? Weil man, nein, da geschieht effektiv etwas durch das Auflegen der Hände. Ich habe gerade letztens in einem Buch gelesen von der Azusa-Straße-Erweckung aus dem Jahr 1906. Das war der Anfang der Pfingstbewegung in Amerika, in Los Angeles, durch einen Prediger namens, schwarzen Prediger namens Seymour damals, ja, hat diese Erweckung dort angefangen und haben unglaublich viele Wunder und Zeichen. Ich habe ein Buch da gekriegt, wo das Titel von diesem Buch heißt, und sie erzählten mir ihre Geschichten. Ja. Und viele von diesen Leuten waren eigentlich Kinder oder Jugendliche damals und haben dann ihre Geschichten dann auch erzählt. Und eines davon möchte ich euch einmal mal lesen hier, wie eine Sister Langford erzählt von einem Mann ohne Arme, ohne einen Arm. Seymour war der Prediger, sprach mit einem Mann, der 10 Jahre zuvor durch einen Arbeitsunfall seinen Arm verloren hatte. Der Arm war an der Schulter vollständig abgetrennt worden. Und Bruder Seymour fragte die Menge, möchten Sie sehen, dass Gott heute Abend hier eine wunderbare Zeit hat? Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an das Bein des Mannes, das vor einem Jahr herausgewachsen ist. Dann fragte Seymour den Einarmigen, können Sie mit nur einem Arm arbeiten? Ich bekomme nur schlecht bezahlte Jobs, sagte er, und verdiene kaum genug Geld, um zu essen. Seymour schüttelte den Kopf und antwortete, das ist nicht gut. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ja. Dann klopfte er dann legte er mit den Händen auf die Schulter und befahl dem Arm herauszuwachsen. Fast augenblicklich wuchs er heraus. Fast augenblicklich wuchs er heraus, der geheilte Mann stand völlig schockiert da, wahrscheinlich die anderen auch. Dann begann er seinen Arm zu bewegen und ihn mit der anderen Hand zu ertasten, voller Ehrfurcht vor dem Wunder. Du sagst ja, das glaube ich aber nicht. Ja, nun eben, das ist dein Problem. Ein paar Wochen später kam der Mann zurück und brachte etwa 200 Menschen mit, denen er erzählte, dass er seinen alten Job zurückbekommen hatte. Viele von denen, die er mitbrachte, brauchten Heilung und verließen den Abend völlig genesen, während die Leute in der Menge beteten und jedem von ihnen die Hände auflegten. Also in der Azusa-Straße war es nicht nur der Prediger, der oftmals die Hände aufgelegt hat, da wuchs der Glaube von jedem anderen, merkte einfach, meine Güte, wir legen einfach alles, was sich nur bewegt und regt, werden wir die Hände auflegen. Halleluja. Viele Menschen wurden geheilt, nicht einfach von dem Prediger oder von dem Evangelisten oder Pastor, wer dort war, sondern auch von jedem, der da gewesen ist. Du sagst, ja, das ist aber eine unglaubliche Geschichte. Ja, das ist das Problem von uns. Manchmal bewegen wir uns in der Nähe von den Leuten von Nazareth so ein bisschen, ja, wenn es um diese Dinge geht. Aber Markus 6, schauen wir mal an. Wir sagen ja, aber wir haben hier ja einfach nur von Jesus gelesen. Ja, Jesus kann ja das tun. Jesus ist ja Jesus, oder? Aber Markus 6, Vers 12, es heißt hier, und sie zogen aus, das sind die Jünger, Aussendung der 12 Jünger, und sie zogen aus und predigten, dass die Menschen Buße tun sollten, und sie trieben viele Dämonen aus, und sie salbten viele Schwache oder Kranke mit Öl und heilten sie. Nun, wie willst du Menschen mit Öl, was heißt es hier, mit Öl salben? Wie salbt man? Schon mal eine Salbe gekauft in der Apotheke? Oder in der Drogerie? Was machst du mit einer Salbe? Wenn du irgendwo Muskelschmerzen hast oder so, nimmst du eine Salbe und was machst du? Du reibst sie ein, richtig? Also es braucht Berührung, du kannst nicht einfach nur die Tube so drauf tun. Ne? Sondern man reibt sie ein. Und wenn es hier heißt, sie salbten sie mit Öl, sie haben zusätzlich durch ihre Handauflegung, haben sie zusätzlich einfach Öl noch gebraucht. Öl, das auch in der Bibel als ein Symbol des Heiligen Geistes ist, des Wirkens Gottes ist. Wer hat das hier gemacht? Das waren jetzt die Jünger. Ja, warum haben denn das die Jünger so gemacht? Ja, weil sie gesehen haben, was Jesus tut. Wie sind sie auf die Idee gekommen, mit Öl zu salben? Wahrscheinlich hat auch Jesus das auch gemacht. Handauflegung auf jeden Fall, weil die Leute immer wieder zu ihm kamen und sagten, Jesus, leg uns doch bitte die Hände auf. Nun, dieser Auftrag hat nicht aufgehört mit den Jüngern. Du sagst, ja, das waren ja nur die 12 Jünger. Ja, mit dem ist es vorbei. Der letzte Apostel, Johannes, der starb. Und somit ist das die Zeit der Wunder und Zeichen und Heilungen ist vorbei. Ja, warum sollte es vorbei sein? Wer sagt, dass es vorbei ist? Ist überhaupt nicht vorbei. Markus 16 hat Jesus nämlich Folgendes gesagt, in Vers 15, dass man in die Welt gehen soll, und Vers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und jetzt hier, Schwachen, oder dasselbe Wort heißt Kranken, werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wer wird das tun? Ja, die Jünger. Wer hat die Aufgabe? Wer hat den großen Missionsbefehl auszuführen? Wir alle. Wir alle. Und er sagt hier, diese Zeichen werden denen folgen, die supergeistlich sind, die ein Theologiestudium hinter sich abgeschlossen haben, werden denen folgen, die besonders auserwählt sind von Gott dazu. So steht es nicht in meiner Bibel, weiß nicht, was in deiner steht, aber in meiner steht hier, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Die glauben. Also wir haben einen Auftrag als Gemeinde, jeder von uns hier, einen Auftrag, den Kranken die Hände aufzulegen. Hier heißt es Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wohlbefinden oder in anderen Übersetzungen heißt es, und sie werden genesen. Sie werden genesen oder es wird besser mit ihnen werden, wie es auch hier heißt. Nun, dieses ganze Handauflegungsgeschichte ist eine Sache, die wirklich ein Teil des Gemeindelebens sein soll. Ein Teil deines Lebens sein soll, ein Teil unseres Glaubenslebens sein soll. Hebräerbrief und Kapitel 6 hier, hier wird uns nämlich gesagt, was so die Grundlehren sind, Basislehren, ja. Erstes Schuljahr ist im Glauben. Hm? Hier heißt es in Kapitel 6 und Vers 1, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden. Nicht wieder einen Grund legen. Jetzt werden hier sechs verschiedene Grundlehren gegeben. Nicht wieder den Grund legen mit der Buße von toten Werken, Glauben an Gott, die Lehre von Waschungen, das sind Taufen, und der, was? Handauflegung. Der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Aber bitte merke, eines von diesen sechs Grundlehren, ja, den Grund legen, ja, der Schreiber hier möchte gerne noch ein bisschen mehr jetzt geben, so einen zweiten Kurs, ja. Aber man muss zuerst den ersten bestanden haben. Den ersten muss man zuerst kapiert haben. Es ist schwierig, ja, wenn man nicht das ABC gelernt hat, dass du bereits schon Sätze schreiben kannst. Oder geschweige dann Wörter. ABC muss man zuerst verstehen. Und eines vom ABC, vom Grundlegendsten, sehen wir hier, ist die Lehre der Handauflegung. Die Handauflegung. Das ist nicht einfach nur für ein paar auserwählte, besondere Leute. Ich habe hier aus dem Buch von John G. Lake hier, eine kurze Geschichte. Er sagt ja, als ich mich eines Tages im Haus der Walleras in Krugersdorp, Südafrika, aufhielt, traf ein Mann ein, der durch das ganze Land gereist war. Er war mir von Ort zu Ort gefolgt, um mich einzuholen. Er litt an den Folgen eines Sonnenstiches, der seinen Verstand beeinträchtigt und einen großflächigen Krebs entwickelt hatte. Der Mann kam ins Haus, versicherte, er sei ein Freund der Familie. Und nach kurzer Zeit ging ein 6 Jahre altes Mädchen, welches in meiner Nähe gesessen hatte, durch den Raum, kletterte auf die Knie des Mannes, legte seine Hand auf den Krebs und betete. Ich sah, wie der Krebs verdorrte. Es gibt eine andere Geschichte von der Azusa-Straße. Da kam auch ein Mann, der hatte überall so Geschwüre im Gesicht. Man hat für ihn gebetet, die Hände aufgelegt und diese Geschwüre, die sind gerade zu Boden gefallen. Da musste nachher der Reinigungsdienst kommen und das Ganze zusammen. Ein bisschen gruselig, aber ja, also auf jeden Fall. Aber hier, der Krebs verdorrte. Innerhalb einer halben Stunde war das Ding verschwunden. In einer halben Stunde. Also immer mehr Stück für Stück zurück. Halbe Stunde ist doch lang und doch nicht lang. Aber, ja. Die Wunde war zwar immer noch zu sehen, heilte aber nach wenigen Tagen. Also hat ein großes Krebsgeschwür, ja, und das fing an, immer weniger zu werden innerhalb einer halben Stunde. Und als das Geschwür, das Gewächs weg war, man sah immer noch die Wunde und die Wunde, damit sie ganz zuging, brauchte einige Tage. Du fragst, warum nicht alles auf einmal? Keine Ahnung, weiß es nicht, aber Halleluja, der Mann ist froh, weil auch nach einigen Tagen war alles gut. Ja? Nachdem das Mädchen seine Hände auf den Kopf des Mannes gelegt hatte, kam er zu sich und sagte, oh, das Feuer in meinem Gehirn ist verloschen. Und sein Verstand war wieder völlig normal. Gott allein ist mächtig. Die einfachste Seele kann Gott berühren, sagt John G. Lake, und in Gottes Gegenwart und seine Kraft leben. Es war ein 6-jähriges Mädchen hier. Ich habe auch eben, wie gesagt, von der Azusa-Straße gelesen. Habe gelesen dort, wie viele Kinder eigentlich dort Menschen Hände aufgelegt haben und Zeichen und Wunder und Heilungen passiert sind. Durch die Kinder. Manchmal haben die Kinder mehr Glauben als wir Erwachsene. Also wir stellen fest hier, dass Handauflegung, das möchte ich einfach, dass wir das begreifen und begeistert werden und Hunger danach bekommen, diese zwei Dinge am Ende von unseren Schultern, ja, mehr zu gebrauchen, Gott zu vertrauen, dass er durch unsere Hände wirken möchte. Apostelgeschichte 8, wir stellen fest, nebst Heilung, dass Gott auch den Heiligen Geist, der überhaupt ja wirkt, wenn es auch um Heilung geht, der Heilige Geist auch weitergegeben werden kann durch das Händeauflegen. Hier sehen wir in der großen Erweckung von Philippus, als er in Samaria war und viele Menschen sind zum Glauben gekommen und schlussendlich hat er dann Johannes und Petrus gerufen, dass sie kommen sollten, um für die Neugläubigen zu beten, Vers 14. Und als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Und das ist nicht einfach, aber das ist wirklich eine reale Erfahrung. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allen allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen was? Die Hände auf. Sie legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wie? Durch Handauflegung. Nachdem sie ihnen die Hände aufgelegt haben. Als aber Simon sah, das war ein Zauberer eigentlich, der hier dabei gewesen ist und auch zum Glauben gekommen ist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Das hat er nicht gerade so klug gemacht, ja, weil Gott kannst du nicht mit Geld kaufen. Ne? Aber er sah ganz genau, in dem Moment, wenn Johannes und Petrus die Hände aufgelegt haben, da ist der Heilige Geist über diese Menschen gekommen. Und wir wissen, wie man das auch feststellen kann, nicht nur, dass sie wahrscheinlich fröhlich waren und all das, sie fingen an, in Sprachen zu reden, in neuen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Auch Paulus praktizierte es, wusste, dass auch durch das Händeauflegen der Heilige Geist vermittelt werden kann, übergeben werden kann. Apostelgeschichte 19, Vers 5. Als sie es aber gehört hatten, das waren 12 Jünger, den Paulus getroffen hatte, die noch nicht von Jesus gehört hatten, sondern nur von Johannes. Und es heißt hier, und als sie aber es gehört hatten, das Evangelium, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Wann kam der Heilige Geist auf sie? Als er ihnen die Hände aufgelegt hat. Eines sagt mir das bereits schon, dass es wichtig ist, dass wir einen Glauben auch unsererseits entwickeln, dass wenn unsere Hände aufgelegt werden, dass da etwas geschieht. Dass es nicht einmal nur ein nettes Einreiben von irgendeiner Salbe aus der Mikro, sondern dass das wirklich der Heilige Geist hier. Und dann heißt es, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Das waren etwa 12 Männer. Handauflegung. Oh, ich möchte, dass es anfängt kribbeln in der Hand. Nicht nur, dass wir lernen, dass wir Hände auflegen können, sondern dass auch wir wissen, wenn wir uns die Hände auflegen lassen, dass auch wir bereit sind zu empfangen. Gott will den Heiligen Geist geben dadurch. Er will aber auch Heilung geben, weil was ist Heilung? Heilung ist nichts anderes als die Gegenwart Gottes. Heilung heißt, dass Leben kommt. Und Leben ist stärker als der Tod. Das Leben Gottes ist stärker. Jesus wusste es, als er den Aussätzigen die Hände auflegte. Er hatte nicht Angst, dass das Todbringende auf ihn springen würde. Nein, er wusste, das Leben in mir, das Leben Gottes in mir ist stärker als das Todbringende in dem Aussätzigen. Römer 8 und Vers 14 sagt uns, dass derselbe Geist, welches Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt. Und wenn derselbe Geist in uns wohnt, dann wird er auch unseren sterblichen Leib erquicken, lebendig machen. Lebendig machen. Halleluja. Oh, das begeistert mich. Nun, aber schauen wir an. Also, es ist ja nicht alleine einfach nur das, die Hände. Es ist auch nicht unbedingt einfach nur das Öl, sondern es hat etwas zu tun mit unserem Glauben, haben wir ja auch gesehen, und mit der Salbung des Heiligen Geistes. Schauen wir in Matthäus Kapitel 14. Matthäus 14, Vers 35. Es heißt, und als die Männer jenes Ortes Jesus erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm, also zu Jesus. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Das ist jetzt interessant. Sie haben nicht gefragt, ja, dürfen wir deine Hände anrühren? Sondern hier sagen sie einfach, dürfen wir einfach nur die Quaste, wisst ihr, was eine Quaste ist, hier auf diesem Tuch hier? Das ist ein Gebetstuch von den Israelis, von den Juden. Und das hier ist eine Quaste hier. Das ist, was sie getragen haben, was Jesus auch getragen hat an seinem Gewand. Und am Ende von seinem Gewand gab es diese Quasten. Und sie sagten, wir wollen nur die Quaste seines Gewandes anrühren und so werden wir geheilt. Und es heißt hier, und sie wurden völlig geheilt. Also wir stellen fest, dass es auch etwas mit Glauben zu tun hat, aber auch, dass diese Kraft Gottes, wie kann das sein, dass ein Tuch einem heilen kann? Und ich denke ein bisschen an den Moment, als Jesus auf den Berg ging und er nahm drei seiner Jünger mit, Johannes, Jakobus und Petrus. Und auf dem Berg hatte er eine Erscheinung von Mose und Elia. Und es heißt dort, dass sein Angesicht sich veränderte und seine Kleider strahlend weiß wurden. Nicht, weil es da oben ein besonderes Waschmittel gab. Nein, sondern das war durch die Herrlichkeit Gottes, durch den Heiligen Geist, welches über ihn kam. Und der Heilige Geist ist eine Kraft, welches durch uns wirkt, aber auch in unseren Kleidern sogar hängen bleiben kann. Kenneth Hagin sagte hier einmal, das ist aus seinem Buch Heilung durch das Wort Gottes vom 2. November, diese Andacht. Er sagte, John G. Lake sagte einmal, es gehört mit zu den schwierigsten Aufgaben, Menschen, die nicht mit dem Dienst der Heilung vertraut sind, verständlich zu machen, dass die Kraft Gottes eine spürbare, reale und lebendige Größe ist. Sie ist genauso real wie Elektrizität oder irgendeine andere Kraft der Natur, eigentlich sogar viel realer. Sie ist das Grundprinzip, das hinter jeder möglichen Erscheinung des Lebens steht. Die Kraft Gottes ist ebenso spürbar wie Elektrizität. Man kann lernen, damit umzugehen. Man kann sie an anderen Menschen wirken lassen. Man empfängt sie von Gott durch Glauben und Gebet und wird selbst regelrecht damit aufgeladen. Du sagst, wow, aber das ist jetzt verrückt langsam, ja? Dass wir Gott einfach in diese Kraft... Nein, es ist, wie Gott wirkt in dieser Welt und durch uns. Sein Wirkungskraft wirkt durch Menschen. Wir sehen es, als Jesus Hände auflegt, als die Jünger Hände auflegten oder auch mit Öl salbten. Oder als sie nur die Quaste seines Gewandes anrührten. Du sagst, ja, das ist wirklich komisch. Nun schau mit mir eine weitere interessante Geschichte an. Apostelgeschichte 19, im Dienst von Paulus. Apostelgeschichte 19 und Vers 11, er ist hier in Ephesus am Wirken. Und es heißt hier, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Interessant, durch die Hände des Paulus. Sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Außergewöhnliche Wunder. Also hier sehen wir, dass auch in seinem Dienst hier gab es in Ephesus, dass Gott wirkte durch seine Hände. Und zwar, dass wenn man auch Schweißtücher nahm von ihm, weil er predigte um die Mittagszeit, es wurde heiß, er hat alles voll geschwitzt, oder? Und man diese Tücher nahm und brachte sie den Kranken, als sie in Berührung kamen mit diesen Tüchern, wurden sie gesund. Sagt, ja, das glaube ich nicht. Ihr selber schuld, hier steht's. Ja. Im Leben von Jesus war es so. Der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist ist eine Kraft, ist eine spürbare Kraft, das auch in diesem Leben, in dieser Welt auch erfahrbar ist und erlebbar ist. Das erinnert mich an eine andere Story, die ich gelesen hatte, von John G. Lake. Das ist auch ein bisschen nicht unbedingt aus dem normalen Alltag ist. Er erzählt hier, vor einigen Jahren gab es einen Farmer, einen Bauer in Indiana, der mit mir befreundet war. Sein Sohn hatte sich während eines Aufenthalts in Südamerika eine schreckliche Art von Typhusfieber zugezogen. Weil er keine ordentliche Pflege bekam, bildete sich eine große fiebrige Entzündung von 25 cm Durchmesser. Also, nicht schlecht, ne? Sein ganzer Unterleib wurde dabei mit wildem Fleisch überwuchert. Hoffentlich habt ihr ja schon gegessen oder so. Okay. Eine Lage bildete sich über der anderen, bis es schließlich 5 Schichten waren von dieser Haut, welches ja sich entwickelt hatte. Eine Krankenschwester musste diese Lagen anheben und mit Desinfektionsmittel auswaschen, um die Maden fernzuhalten. Als er mir seinen Unterleib zeigte, um für ihn zu beten, war ich schockiert. Niemals zuvor hatte ich so etwas je gesehen. Während ich für ihn zu beten begann, spreizte ich meine Finger weit auseinander und legte meine Hand direkt auf dieses verfluchte Gewächs wilden Fleisches. So. Ich bat Gott im Namen Jesu Christi, diesen Fluch der Hölle zu vernichten, die Wucherung durch die Kraft Gottes zu verbrennen. Nach dem Gebet nahm ich den Zug, um nach Chicago zurückzufahren. Am nächsten Tag kam ein Telegramm, das war vorhin die Zeitalter, ja, das besagte, Lake, es ist etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Eine Stunde nachdem du gegangen warst, hatte sich der Abdruck deiner Hand um einen halben Zentimeter tief in das Gewächs hineingebrannt. Ein Zentimeter tief. Wir haben ja eine Kraft Gottes. Nun, er hat das nicht gesagt, dass es so sein soll, aber die Kraft Gottes fing an, einfach so zu wirken. Bis es eben ganz dann verschwunden waren, weg. Also er ist nicht sein Leben lang mit einer Hand von John G. Lake herumgelaufen. Gut, er könnte wahrscheinlich das, ja, überall Zeugnis geben. Schaut mal die Hand von John G. Lake. Nein, sowas nicht. Halleluja. Einmal, um ein bisschen zu zeigen, die Kraft Gottes. Er sagt, ja, das glaube ich immer noch nicht. Also, ich zeige dir sogar im Alten Testament eine Geschichte, wo das auch wiederum hervorkommt. Und wie gesagt, wir haben schon im Neuen Testament den Dienst von Jesus, Dienst von den Jüngern, den Auftrag an uns als Gemeinde, Dienst der Handauflegung und so weiter und so fort. Also genügend gegeben. Aber hier noch eine interessante Story, die liebe ich. Die müsste man wirklich mal verfilmen. 2. Könige, Kapitel 13, aus dem Leben von Propheten Elisa. Und es heißt, und Elisa, Vers 20, Elisa starb und man begrub ihn. Und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, also es waren zwei andere, die einen weiteren Mann begraben sollten, ja. Siehe, da sahen sie die Räuberschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Also damals war es nicht ein Grab unbedingt, ja, im Boden verscharrten alles mit Sarg und all das, sondern damals hat man ja die Gräber in Höhlen ja gehabt. Und also sie warfen ihn einfach in dieses Grab, wo eben Elisa seine Gebeine schon waren. Und es heißt hier, sie warfen den Mann in das Grab Elisas, als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Und rannte wahrscheinlich schneller weg von den Moabitern als die anderen zwei, die dort waren. Stell dir mal vor, wie die geguckt haben, als plötzlich der Tote, den sie begraben sollten, der an ihnen vorbeiläuft. Ich sage, wie kann sowas sein? Das sind Märchengeschichten. Das ist alles Märchengeschichten. Nein, ist es nicht. Aber eben, wie gesagt, die Leute in Nazareth hatten auch Probleme zu glauben, dass Gott übernatürlich wirkt. Kannst du es lesen? In den Evangelien, in der Apostelgeschichte, im Neuen Testament. Markus Kapitel 5 hier. Einmal zu zeigen, es ist auch notwendig, unsererseits Glauben hinzuzubringen. Zu glauben, dass wenn wir Hände auflegen, dass etwas geschieht. Zu glauben, dass wenn uns Hände aufgelegt werden, dass die Kraft Gottes übermittelt wird. Und auch wenn wir in dem sofortigen Moment vielleicht noch nicht sehen, aber dass etwas anfängt zu bewirken. Etwas zu tun, weil Gott gesagt hat, wir sollen die Welt gehen, wir sollen Kranken die Hände auflegen. Ist ein Dienst der Gemeinde, eine Grundlehre der Gemeinde. Nicht für ein paar besondere Auserwählte, sondern er sagt, es gilt für jeden. Die Jünger haben es praktiziert, Jesus hat es praktiziert, ja, Paulus hat es praktiziert. Markus Kapitel 5, hier stellen wir fest, vielleicht daher, weil sie gehört hat von all diesen Leuten, die geheilt wurden, die Quaste berührt hatten. In Vers 27 hier, diese Frau, die einen Blutfluss hatte, 12 Jahre lang. Es heißt hier in Vers 27, und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Wie kam sie darauf? Ich würde meinen, sie müsste kommen und sagen, Jesus, bitte leg mir die Hände auf. Nein, sie war sogar davon überzeugt und wusste, dass die Kraft Gottes auch in die Kleidung hineingeht. Und so kam sie. Es heißt hier, und sogleich, Vers 29, vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft. Sag mal, die Kraft. Gott ist nicht einfach eine Kraft, das ist er nicht, er ist eine Person. Aber er wirkt durch Kraft. Er hat eine Kraft, welche am Wirken ist. Und Jesus erkannte, als die Frau ihn angerührt hatte, er erkannte, dass Kraft aus ihm ausgegangen war. Und so wandte er sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und springen wir runter zu Vers 34. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden, sei gesund von deiner Plage. Nun, ich würde meinen, dass er sagen würde, liebe Frau, meine Kraft hat dich geheilt. Sei dankbar dafür, dass ich so aufgeladen war. Aber wir stellen fest, dass Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Und die Jünger fragen ja dazwischen, wenn du das liest hier, sagen ja, das ganze Volksmenge drängt auf dich hin. Was meinst du, wer hat dich angerührt? Alle drängen auf dich, alle rühren dich an. Aber er wusste, dass nur eine bestimmte Frau hier geheilt worden ist. Warum? Was ist der springende Punkt? Zwei Dinge natürlich. Auf der einen Seite die Kraft Gottes, die Salbung Gottes, welches da war. Auf der anderen Seite ihr Glaube, welches diese Kraft Gottes auch empfangen hat. Ich sage, ja, aber ich habe ja nicht Glauben. Glauben ist ja schwierig. Nein, Glauben ist einfach eine Entscheidung, zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Glaube ist eine Ruhe. Glaube ist nicht etwas, was man hervorarbeitet. Glaube, Vertrauen heißt einfach, man vertraut, wie ein Kind vertraut, wenn der Papa ruft und sagt, spring hier, spring zu mir von der Mauer, dann vertraut das Kind, dass der Vater nicht im letzten Moment einfach zur Seite geht. Ups, sorry. Vertrauen heißt, sich in den Armen Jesus hinzugeben und zu sagen, ja Herr, danke, ich vertraue dir. Egal, was die Umstände noch sagen, egal, was die Situation ist. Ich vertraue dir aus. Jesus, den 10 Aussätzigen sagten, geh hin und zeigt euch den Priestern. Haben sie nicht gesagt, ja, heile uns zuerst, dann gehen wir und holen wir die Bestätigung von unserer Heilung, von den Priestern. Nein, sie wandten sich um und während sie gingen, wurden sie geheilt. Das war Glaube, einfach zu vertrauen und zu danken und zu sagen, jawohl, Herr, dein Wort gilt. Handauflegung, ein Weg, wie es übermittelt wird, kann auch durch Kleidung kommen. Weil immer die Leute, die sagten, ja, die Kleidung, ja, ich brauche nur die Kleidung anzurühren, das würde mir auch genügen, ja. Wir sind bald hier beim Schluss. Lukas Kapitel 5 möchte ich noch eine kurze Story hinzufügen, bevor wir dann auch beten für diejenigen, die Gebet haben möchten. In Vers 17, Jesus hier ist im Kapernaum, in seinem Haus. Und es heißt, es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Schön zu wissen. Ich kann nur sagen, des Herrn Kraft ist auch hier heute zu heilen. Amen. Die Kraft des Herrn. Halleluja. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Stellt euch mal vor, ich meine, so schnell haben sie es nicht abdeckt, oder? Da kommt sehr Staub oben ab und Holz kommt oben ab und was weiß ich alles, oder? Und Jesus guckt. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass das geschah eigentlich in dem Haus, wo Jesus gewohnt hat, in Kapernaum. Aber schau mal, Jesus war immer voll drauf. Oder er sagt hier, Vers 20, und als er ihren Glauben sah, ich hätte das Loch im Dach gesehen, und gesagt, was macht ihr denn da? Spinnt ihr eigentlich, oder? Was macht ihr mit meinem Dach? Aber nein, als Jesus ihren Glauben sah, ich meine, es war nicht so einfach, oder? Ein Mann auf einer Barre, 4 Freunde, oder? Mussten aufs Dach klettern. Sie sind nicht nach Hause gegangen. Als sie sahen, dass der Raum voll ist, das sind ja alles wichtige Leute von überall her, Pharisäer, Gesetzeslehrer. Wer sind denn wir? Nein, sie sagten, wir bringen unseren Kollegen zu Jesus. Und er auf der Barre hat gesagt, ja, macht's bitte. Komm, bringt mich aufs Dach. Macht, was ihr tun könnt. Und als er ihren Glauben sah, Vers 20, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die schriftgelehrten Pharisäer fingen an zu überlegen und sagen, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und was ist einfacher? Einfacher ist zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Niemand kann es beweisen, so oder so. Aber wenn du sagst, ja, zu jemandem, der krank ist, steh auf und geh umher, und er steht auf, wird übernatürlich geheilt, wow. Ja? Das ist die Sache. Was ist leichter zu sagen? Vers 24. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Halleluja. Und wir müssen wissen, dass mit der Sündenvergebung Jesus für uns am Kreuz ist auch Krankenheilung uns geschenkt worden. Das ist, was das aussagt. Deute es nicht falsch, wenn du sagst, aha, ich bin krank, deswegen habe ich Sünde. Nein, 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 nein. Jesus kam, um Sünden zu vergeben. Deswegen ging er ans Kreuz. Halleluja. Und mit demselben Opfer, welches Jesus darbrachte für uns, für die Vergebung unserer Sünden, dasselbe Opfer ist auch uns gegeben worden zur Heilung unserer Krankheiten. Und ich sage Amen, wenn ihr es nicht könnt. Halleluja. Amen. Kenneth Hagin sagte hier im Buch Heilung durch Gottes Wort am 11. April, er sagt, es kommt häufig vor, dass jemand die Heilungskraft empfängt, aber die Manifestation der Heilung erst später sichtbar wird. Heilung findet schrittweise oftmals statt und ist abhängig von zwei Bedingungen. Sie ist abhängig von dem Maß an Heilungskraft, das jemand empfangen hat, und sie ist abhängig vom Maß des Glaubens, das mit der empfangenen Heilungskraft verbunden wird und ihr zur Wirksamkeit verhilft. Also die Salbung, die Kraft, oder? Und der Glaube, das Vertrauen. Ja? Manchmal kommt es vor, dass die Heilungskraft Gottes jemandem in einem solchen Maß mitgeteilt wird, dass er übernatürlich mit der Kraft Gottes aufgeladen wird, so ähnlich wie jemand, der einen Stromschlag bekommt. Und dennoch geschieht keine echte oder endgültige Heilung, solange der Glaube der Person nicht freigesetzt wird. Also durch Handauflegung geschieht etwas. Man muss lernen, die Kraft Gottes auch zu empfangen. Ich kann es manchmal spüren und merken, dass wenn ich gewissen Leuten die Hände auflege, ich falle fast nach hinten unter der Kraft, oder? Ich meine, ihr wisst ja, wenn man, ähnlich wie Strom, oder? Du weißt, dass wenn du Strom berührst, oder, dann haut es nicht nach hinten. Manchmal merke ich richtig, wie die Kraft Gottes hineinfließen will, aber sie kommt nicht weit und es haut mich nach hinten. Man muss lernen, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen zu empfangen, mit dem Geist zu empfangen. Das kann man lernen. Sagen, Herr, komm, ich empfange. Christen, die mit dem Geist erfüllt sind, sollten sich der Heilungskraft Gottes und seines in ihnen gegenwärtigen Lebens bewusst sein. Dieses Bewusstsein entsteht, wenn man auf Gott harrt, über sein Wort nachsinnt und betet. Deswegen ist es so wichtig, dass man ein Gebetsleben führt, dass man mit Gott unterwegs ist, dass man in anderen Sprachen redet. All diese Dinge dienen dazu, dass dein Geist wach ist, dass dein innerer Mensch, gegenwärtig ist, voll wach ist, voll in der vordersten Front ist, dass die Worte, die in deinen Kopf kommen, nicht einmal nur von der Welt immer kommen, sondern auch von deinem eigenen Herzen, aus deinem eigenen Geist heraus. Halleluja. Die Kraft ist da, Gott ist da, Gott muss nicht vom Himmel herunterkommen. Er ist da und er hat uns gesagt, wir sollen Hände auf die Kranken legen, wir sollen uns die Hände auflegen lassen, wir sollen empfangen durch Glauben, dass die Kraft Gottes fließen soll, in und durch uns, um jede todbringende Sache, alles, was nicht lebenfördernd ist, ja, soll vernichtet sein. Das Leben Gottes ist stärker als alles Todbringende, was Krankheit, Gebrechen, Schmerzen, all diese Dinge. Gott kann Wunder tun. Gott kann, wie wir es gehört haben hier, oder einen ganzen Arm auswachsen lassen. Warum nicht? Ja. Das Problem ist, wir sagen, ja, ich glaube das nicht so recht. Ja, eben. Das ist unser Problem, wie in Nazareth manchmal. Warum sehen wir manchmal nicht größere Wunder oftmals? Ist, weil wir manchmal stolpern über unseren eigenen Glauben. John G. Lake selber war auch an dem Punkt einmal. Er war in einem afrikanischen Dorf und einer seiner Missionsbrüder hat ihn dann gerufen zu sich und er kam in das Zelt und er fragte, was ist denn los? Und sein Freund hat ein Baby in den Armen gehalten. Er hat gesagt, ja, das Baby hat mit dem Genick Probleme. Nun, er war nicht geschult in medizinischen Dingen und dann hat Lake herausgefunden und festgestellt, das Genick des Kindes ist gebrochen. Gebrochen. Ist keine Chance. Und Lake selber, der ja auch viele Wunder schon erlebt hat und später würde er noch viel mehr erleben, er bemerkte, dass sein Freund Litwaba, sein Missionspartner, dass er nicht verstanden hat. Er hat einmal für das Kind gebetet, für Heilung. Fertig, Schluss. Und wir haben gerade heute ein wunderbares Zeugnis gehört von jemandem, dessen Tochter hat Probleme gehabt, ist schwanger, hat Probleme gehabt, ging zum Arzt und die haben festgestellt, dass da ein eitriger Geschwulst ist und haben gesagt, ja, wir müssen das Baby abtreiben, weil da gibt es keine Hoffnung mehr. Und dann hat er einfach gebetet für seine Tochter. Das darf nicht sein, das Wort Gottes sagt, und hat ihr einfach gesagt, tu das einfach jetzt nicht. Warte, tu das jetzt nicht, wir beten. Und siehe da, bis am nächsten Morgen, plötzlich bekamen sie Fieber und verschiedenes anderes passiert. Sie haben sie nochmal untersucht und die Ärzte haben festgestellt, dass diese ganze eitrige Sache, welches das Kind eigentlich zum Tode dienen würde, ist einfach verschwunden, ist zurückgegangen und ist ausgeschieden worden aus dem Körper und alles in Ordnung. Wir müssen aufpassen. Die Ärzte, die haben kein Verständnis für Gottes Wirken. Und die handeln so, manchmal wollen einfach so schnell handeln, oftmals. Wir müssen sagen, nein, 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 wir haben andere Informationen auch. Lasst uns beten. Lasst uns sehen, was der Herr... Und so mit Letwaba hat einfach gebetet für das Kind. Lake wusste, dass sein Glaube nicht dort war. Er hat ein bisschen medizinische Ausbildung gehabt und er ging in sein eigenes Zelt und hat separat gebetet, weil er wusste, dass sein Unglaube zu stark einwirken würde in dem Moment. So wie Jesus den blinden Mann aus Bethsaida, bis er aus dem Dorf geführt hat, bevor er für ihn gebetet hat. Das hat auch seinen Grund gehabt. Bethsaida war ein ungläubiges Dorf. Und siehe da, plötzlich hört John G. Lake ein Geschrei und Jubel und so weiter. Und er fragt, was ist los? Und sein Freund Letwaba sagt, ja, was meinst du, was ist los? Das Baby ist gesund. Wow, okay, gut. Halleluja! Oh Herr, tu, was du tun musst, dass du jeden ungläubiges Gedankengut aus uns einfach entfernst, Herr. Hilf uns zu glauben, was du sagst in deinem Wort. Und hier zum Abschluss, Jakobus Kapitel 5, möchte ich hier lesen und dann werden wir beten für diejenigen, die Gebet möchten. Hier wird nämlich gesagt, Jakobus schreibt an die ganze Gemeinde, er sagt, ist jemand unter euch krank? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Da hast du alles in einem Paket. Sünden können nicht das Problem sein, weil es heißt hier, ja, dass die Sünden vergeben sind. Also Sünde ist nicht ein Problem. Hier sagte, sollen die Ältesten der Gemeinde rufen. Also das heißt, du musst es haben wollen. Sie sollen mit Öl salben. Das heißt, Öl kann man ja nur salben, indem man natürlich auch berührt, oder? Öl, Heiliger Geist, Symbol. Salben, Handauflegung im Namen des Herrn. Das heißt, im Auftrag Jesus, weil er gesagt hat, wir sollen es tun. Wir tun es nicht, weil wir einfach das möchten. Wir tun es, weil Jesus befohlen hat, den Kranken zu dienen, Hände auf die Kranken zu legen und es wird ihnen besser gehen oder sie werden genesen. Und das Gebet, Vers 15, des Glaubens wird den Kranken heilen. Weiß ich, wie es bei dir ist, aber ich habe mich voll Glauben gepumpt jetzt heute Abend. Halleluja. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du auch, indem dass du nicht einfach nur gehört hast mit dem Kopf, sondern gehört hast mit dem Herzen und das Wort Gottes verstanden hast. Halleluja. Wir handeln aufgrund des allmächtigen Gottes, aufgrund dessen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, heute lebt, handeln wir nach seinem Wort, nach seinem Wollen, indem dass wir den Kranken dienen mit Handauflegung und Salben mit Öl im Namen des Herrn und der Herr wird sie aufrichten, in anderen Worten, sie werden geheilt sein, Halleluja. Herr wird sie aufrichten und wenn Sünden gewesen sind, kein Problem, ist ihnen vergeben worden. Halleluja. Nur grünes Licht haben wir. Kein gelbes, kein oranges, kein rotes, nur grün. Nur grün. Amen. Preis dem Herrn. So, lass uns aufstehen miteinander und lass mich fragen, wer heute Abend möchte gerne Gebet haben, Handauflegung bekommen. Du sagst, ja, ich habe mir schon mal einmal die Hände aufgelegt worden. Kein Problem, Jesus hat auch einem Mann zweimal die Hände aufgelegt. Ja? Ein Fließen der Salben Gottes, ein Fließen einfach der Kraft und Wirkungen Gottes, Halleluja. Nimm das und sagst, danke Herr, ich empfange einfach. Ja, wie eine Salbe, welches man einschmiert. Wisst ihr, was die Salbe tut? Man schmiert sie ein und dann wirkt sie. Sie zieht ein. Und sie zieht ein und beginnt zu wirken. Die Salbung Gottes ist etwas, was man einzieht und sie fängt an zu wirken aus deinem Geist und vom Heiligen Geist in uns. Eine reale Kraft,